Ja, schönen guten Abend zusammen. Es ist noch gar nicht so lange her, die Bundestagswahl. Und rund um die Bundestagswahl, da haben wir von unserem wahrscheinlich bald angehenden Bundeskanzler die Worte oder in die Richtung gehört, dass die Schuldenbremse nicht aufgelockert werden wird. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr Politik verfolgt, aber ein paar Tage später sah das Ganze schon ganz anders aus. Zusammen mit seinen Kollegen von der CDU, CSU und SPD hat Friedrich Merz letztendlich gesagt, wir werden die Schuldenbremse auflockern. Von Nein zu Ja innerhalb von wenigen Tagen. Ich kann nicht sagen, ob das ein taktisches Manöver war oder ob da tatsächlich die Wähler betrogen worden sind oder ob tatsächlich in diesen paar Tagen sich so viel geändert hat, dass man das oder diese Änderung letztendlich auch nachvollziehen kann. Aber eins ist klar, wenn wir, sage ich mal, diese Aussage im Rückblick betrachten, dann wird sie zur Falschaussage. Und wenn Friedrich Merz gewusst hätte, dass er ein paar Tage später schon wieder oder in eine ganz andere Richtung denken würde, dann hätte er seine Worte vielleicht auch etwas vorsichtiger gewählt. Wir gehen in unserer Sonntagabendreihe ja schon ein gutes Weilchen durch die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7. Nachdem Jesus seine Jünger berufen hatte und immer mehr Leute auch ihm nachgefolgt sind, steigt er auf einen Berg und hält eine Predigt über das Reich Gottes, über seine Charakteristiken, also vom Reich Gottes und wie wir dort hineinkommen. Und es wird schnell klar, dass Jesus nicht gekommen ist, die Gebote aus dem Alten Testament aufzulösen und auch nicht, um die Israeliten von den Römern zu befreien, wie einige gehofft hatten, sondern vielmehr vertieft Jesus das Gesetz und fordert seine vollkommene Erfüllung. Und er zeigt, dass eine Umkehr von unserem Herzen notwendig wird. Letzte Woche hat Michael uns erklärt, wie Jesus ein tieferes Verständnis beim Thema Ehebruch fordert. Und heute in den Versen 33 bis 37 nimmt uns Jesus mit in die Welt der Schwüre. Er tadelt, wie diese zu seiner Zeit missbraucht wurden und fordert eine Umkehr, dass unsere Versprechungen und Bekräftigungen, nichts anderes steckt letztendlich hinter einem Schwur, die Wahrheit fördern. Statt falschen und übermütigen Worten fordert Gott eine Sprache, die von Ehrlichkeit und von Demut geprägt ist. Und bevor wir den Bibeltext lesen, bete ich noch mit uns. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort, dass wir heute Abend auch alle zusammenkommen dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest dafür, dass wir auch erkennen, wo wir Worte von uns geben, die alles andere als demütig und ehrlich sind. Bitte, ja, überführe du uns, Herr, aber zeig du auch, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass wir mit unserer Schuld, mit unseren falschen Worten zu dir kommen dürfen und bei dir um Vergebung bitten dürfen. Ja, darum bitte ich dich, Herr. Amen. So, der Bibeltext Matthäus 5, Verse 33 bis 37. Ich lese dir uns mal kurz vor. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ich habe den Text in drei Teile gegliedert. Ist zwar recht kurz, aber ich habe trotzdem drei Teile noch hingekriegt. In Vers 33 spricht Jesus das heutige Thema an und definiert es. Dann geht es weiter in den Versen 34 bis 36, wo Jesus vier Praxisbeispiele bringt und damit seine Forderung, dass wir mit dem Schwören komplett aufhören sollen, illustriert. Und in Vers 37 hören wir dann Jesu Aufruf zur Umkehr. Wir sollen unsere Worte wählen oder wir sollen Worte wählen, die wahr und ehrlich sind. Zur Definition. Jesus greift in Vers 33 eine Zusammenfassung letztendlich von Geboten aus dem Alten Testament zum Schwören auf, aus der jüdischen Tora, also aus dem Alten Testament. Das ist damit gemeint, wenn er sagt, zu den Alten ist gesagt. Also er bezieht sich auf das Alte Testament. Und der Kontext und der Rest der Bibel machen uns klar, dass es hier nicht um alle Schwüre geht, die es generell geben kann. Wir sehen zum Beispiel, dass Gott bei sich selbst schwört, 1. Mose 22, Vers 16, und dass es Situationen gibt, in denen nach Gottes Gesetz ein Schwur zur Bestätigung auch notwendig oder vorgesehen ist. Das können wir nachlesen in 4. Mose 5, Verse 16 bis 22. Und auch das Neue Testament erkennt an, dass ein Schwur oder Eid positiv zur Bekräftigung dient und aller Widerrede ein Ende macht. Es geht hier also heute um explizit um zwei Dinge. Zum einen, es geht um das falsche Schwören, das Gott im Alten Testament auch klar verbietet. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht entheiligen. Ich bin der Herr, sagt Gott in 3. Mose 19, Vers 12. Und zweitens geht es darum, dass wir Schwüre oder man könnte auch sagen Gelübde oder Gelöbnisse, die wir abgeben, die oft auch vorschnell und unüberlegt aus unserem Mund kommen, dass wir diese halten sollen. Derartige Versprechen abzugeben, hat Gott auch nirgends gefordert. Bezeichnenderweise handeln die Stellen aus dem Alten Testament, auf die Jesus sich hier bezieht, vor allem davon, dass wir freiwillige Versprechungen, wenn wir sie abgeben, sie auch unbedingt halten sollen. Und das Buch Prediger deutet an, dass diese Praxis, wo man ja denken könnte, dieses Jahr oder edel, wenn ich Gott etwas verspreche und mich damit aber auch an das binde, was ich verspreche, dass das mit Achtung zu oder Vorsicht zu genießen ist. In Prediger 5, Verse 4 bis 5 steht, es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich vor dem Boten Gottes nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Zusammenfassend können wir also sagen, im Alten Testament wird klar, dass Gott Schwüre verbietet, aber er warnt auch vor dem Ablegen von derartigen Schwüren oder Gelübden, die ja teilweise, wie gesagt, auch vorschnell oder unüberlegt aus unserem Mund kommen. Kommen wir zu den Versen 34 bis 36. Hier führt Jesus jetzt also vier Praxisbeispiele an, um vor allem auch einmal zu zeigen, wie zu Zeiten Jesus es ist eine gängige Praxis letztendlich war, falsche Schwüre abzulegen, um Menschen zu überführen. Das macht Jesus, um Menschen zu überführen und um zu zeigen, welche Selbstüberschätzung bei einem Schwur zum Ausdruck kommt. Eingeleitet wird der Abschnitt mit Jesu Worten, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Mit diesem Aber drückt Jesus letztendlich keinen Widerspruch aus, sondern er zeigt, dass das komplette Verabschieden vom Schwören eigentlich die logische Konsequenz ist, wenn wir Gott ehren wollen. Die vier Beispiele verdeutlichen das und dabei werden zwei urmenschliche Sünden deutlich, die beide den gleichen Ursprung haben. Erstens, ein Schwur, der ja eigentlich das Ende allen Widerspruchs sein soll und zur Bekräftigung einer Aussage dient, der wurde genutzt, um zu manipulieren, fehlzuleiten und letztendlich schlicht und einfach um zu lügen. Und zweitens, wo eigentlich vollkommene Demut angebracht wäre, kommt bloße Selbstüberschätzung zum Vorschein. Das sind die zwei Punkte, die wir uns jetzt im Zusammenhang mit den Versen 34 bis 36 näher anschauen. Zum ersten Punkt. Gott oder Jesus bezieht sich hier bei diesen Beispielen, oder die stehen ganz klar im Zusammenhang mit einer anderen Passage aus Matthäus 23. Wenn wir nämlich in die Verse, wenn wir in Matthäus 23, Verse 16 bis 18 schauen, dort steht, weh euch, ihr blinden Führer, damit sind die Pharisäer gemeint, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn der größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr kennt vielleicht diese Geste hier. Macht man eigentlich so hinterm Rücken, damit man es nicht sieht. ist wahrscheinlich weitestgehend bekannt. Letztendlich macht man das, um eine Falschaussage zu legitimieren oder dass man praktisch sie rechtfertigt. Genau das haben die Pharisäer zur Zeit von Jesu gemacht mit den Schwüren. Manche Schwurformeln, die waren gültig, andere wiederum waren nicht gültig. Ich habe mir zu Anfang gedacht, also so dreist bin ich nicht. Und vor allem Schwüren ist, oder Schwöre ablegen ist sowieso nicht so ein ganz großes Thema bei uns. Aber dann kam mir der Gedanke, die Pharisäer, man kann ihnen ja einiges vorwerfen, aber sicherlich nicht, dass ihnen Gottes Gebote egal sind. Wir sollten nicht denken, dass die Pharisäer gelogen haben, einfach weil es ihnen Spaß gemacht hat. Und wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann kommen uns wahrscheinlich nach und nach Beispiele, in denen auch wir kläglich gelogen haben. Habe ich zum Beispiel schon mal gelogen, weil ich Angst hatte oder weil ich mir oft erhofft hatte, durch diese Lüge irgendeinen Vorteil zu verschaffen, der mir attraktiv schien? Auf jeden Fall und nicht nur einmal. Ich muss einfach nur an meine Arbeit denken. Ich arbeite als Vertriebler in einer Softwarefirma. Wie leicht kann es mir passieren, einem potenziellen Kunden eine Funktion zu versprechen, die wir vielleicht noch gar nicht ganz haben, aber ich weiß, die kommt wahrscheinlich irgendwann. Und ich sage, ja, das haben wir. Wir würden noch viele andere Beispiele einfallen. Aber es geht nicht nur um mich, sondern um uns alle. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir vielleicht, wenn du in einer Gruppe von Nichtchristen stehst, in der Arbeit oder in der Schule, und du wirst gefragt, verleugnest du wirklich die Evolutionstheorie? Oder bist du auch so ein Bibeltreuer, so ein Fundamentalist? Wäre es in einer solchen Situation so abwegig für uns, aus Menschenfurcht zu lügen und vielleicht sogar unsere Lüge irgendwie mit Nachdruck zu sagen? Wenn du immer noch nicht glaubst, dass du ein Problem damit hast, dann lass uns mal noch einen kurzen Blick auf ein großes Vorbild, denke ich, werfen in der Bibel. Nicht immer vorbildlich. Letztendlich kann man sicherlich sagen, dass er vorbildlich war, aber in der Situation nicht. Petrus, in der Nacht, als Jesus gefangen genommen worden ist, da hat er ihn dreimal verleugnet, seinen eigenen Herrn. Und zweimal davon sogar mit einem Schwur. Kommen wir zum zweiten Vorwurf Jesu. Wo eigentlich vollkommene Demut angebracht wäre, kommt bloße Selbstüberschätzung zum Vorschein. Man könnte auch sagen, es kommt Stolz zum Vorschein, der uns absolut nicht zusteht. Bei den ersten drei Beispielen, in den Versen, die wir uns gerade anschauen, 34 bis 36 sind das, geht es um den Himmel, die Erde und Jerusalem, bei denen wir nicht schwören sollen. Entscheidend dabei ist, warum wir nicht dabei schwören sollen. Der Himmel gehört letztendlich Gott, er ist sein Thron. Die Erde ist schon ein bisschen kleiner im Umfang, aber sie gehört auch Gott, ist der Schemel von seinen Füßen. Und selbst die Stadt Jerusalem, die gehört auch Gott. Wenn wir bei Gott schwören, dann ziehen wir ihn letztendlich als Bürger heran. Das bedeutet es also bei jemandem schwören. Wir ziehen diese Person als Bürger heran. Die Pharisäer haben wohl gedacht, dass sie nicht gegen Gottes Gebot aus 3. Mose 19, Vers 12 verstoßen, wenn sie nicht direkt Gottes Namen benutzen, sondern wenn sie sagen, ich schwöre beim Himmel oder bei der Erde. Jesus macht aber klar, dass sie bei all den falschen Schwüren letztendlich bei Gott geschworen haben. Anstatt sich demütig unter Gottes Gebote unterzuordnen, offenbart die jüdische Elite eine stolze Herzenshaltung, die versucht, Gottes Gebote so zu umschiffen, anstatt zu umschiffen und sie doch irgendwie versuchen einzuhalten. Und ich will uns fragen, geht es uns nicht manchmal auch so? Haben wir nicht auch so das eine oder andere Gesetz oder Gebot von Gott, wo wir uns gern mal so ein bisschen eine Ausnahmeregel vielleicht schaffen wollen? Anstatt wirklich zu versuchen zu verstehen, was ist Gottes Wille, der hinter dem Gesetz eigentlich steht? Das vierte Beispiel, das Jesus dann aufnimmt, das soll uns wie ein Knockout treffen, wie beim Boxen. Denn es zeigt uns, dass Jesus hier nicht einfach nur um falsche Schwüre, dass es ihm nicht nur um falsche Schwüre geht, sondern er stellt unsere generelle Position in Frage, überhaupt irgendwelche großen Versprechungen abgeben zu können. Das Beispiel, das ich hier meine, ist auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Wir sollen also nicht schwören, weil nichts unter unserer Kontrolle ist. Stattdessen gehört sogar das, was ich denke, dass es mir auf jeden Fall gehört, nämlich mein eigener Körper, der gehört auch nicht mir. Jakobus 4, Vers 13 bis 14 drückt eindrücklich aus, dass radikale Demut von uns zu erwarten ist. Dort heißt es: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ziemlich demütigend, oder? Aber genau das ist das, was wir hören müssen. Lebst du nicht auch irgendwie in der Sicherheit, dass du den nächsten Tag noch erlebst, ohne daran zu denken, wenn der Herr es will? Gott ist es, der alles geschaffen hat. Auch jedes einzelne Haar auf deinem und meinem Haupt ist sein Eigentum. Somit wird auch jeder Schwur, den wir abgeben, zu einem Schwur, den wir vor Gott abgeben. Und jedes Versprechen bindet. Wenn ich nicht einmal weiß, ob ich morgen noch lebe, oder wie, wenn wir das einleitende Beispiel nochmal aufnehmen, ich gar nicht weiß, ob ich nächste Woche noch die gleiche Meinung vertrete wie heute, dann sollten wir doch vorsichtig sein, große Versprechungen abzugeben. Auch hier können wir noch einmal kurz an Petrus denken, der, bevor er Jesus verraten hatte, ganz selbstbewusst gesagt hatte oder verkündet hatte, dass er immer treu an Jesus Seite stehen würde, egal was passiert. Machst du Gott manchmal auch große Versprechungen und scheiterst? Wie ist es zum Beispiel damit, wenn du in einem bestimmten Lebensbereich, wo du immer wieder sündigst, aus Reue, was ein gutes Motiv ist, Gott gegenüber verkündest, dass du das nie wieder tun wirst? In Vers 37 zieht Jesus dann die Schlussfolgerung daraus. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jesus hat uns in den Versen zuvor vor Augen gemalt, wie klein wir sind, wie hilflos und wie schnell wir lügen können. Jesus ruft uns aber nicht einfach dazu auf, falsche und hochmütige Worte zu unterlassen, sondern stattdessen zu einer Umkehr unserer Herzen und zu Worten, die von Demut geprägt sind, schlicht und einfach die Wahrheit zu sagen. Und alles, was darüber steht, also wenn dein Ja ein Nein ist oder dein Nein ein Ja, oder du letztendlich statt einem Ja große Versprechungen abgibst, über Dinge, die du, wenn du eigentlich darüber nachdenkst, vielleicht gar nicht so ganz selbst in deiner Hand hast, dann ist das letztendlich vom Bösen, sagt Jesus. Wir brauchen also ein neues Herz, um mit unserem Mund der Wahrheit treu zu bleiben. Denn Lukas 6, Vers 45 sagt, das haben wir auch heute Morgen schon in der Predigt gehört, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Jede Sünde hat letztlich den gleichen Ursprung, unser böses Herz. Jesus macht uns klar, dass wir kein vollkommenes Herz haben, das sich immer an Gottes gute Gebote hält und dass wir es uns deshalb nicht verdienen können, in sein Reich zu kommen, das er auch in der Bergpredigt anspricht, das Reich Gottes. Aber wie kommen wir nun zu diesem veränderten Herzen, das wir brauchen, um Jesu Gebote auch in die Tat umzusetzen und in sein Himmelreich kommen zu können? Gott hat uns einen einzigen Weg dafür gegeben. Er kommt von ihm. Es ist ein Geschenk. Er schenkt uns im Glauben an Jesus Christus ein neues Herz und öffnet dadurch die Tür zum Himmelreich für uns. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und er war der Einzige, der ein wirklich perfektes Leben gelebt hat. Er hat nie gelogen, er war nie hochmütig. An Ostern werden wir feiern, dass er am Kreuz sein Leben gegeben hat, um stellvertretend für unsere Sünden zu sterben, für deine Sünden, für meine Sünden. Er will dir nicht nur deine Sünde nehmen, sondern er will dir sein perfektes Leben übertragen, damit du seine Gerechtigkeit hast und gerecht vor Gott stehst, wenn er die Menschheit einmal richten wird. Folgst du Jesus bereits nach, dann darf ich dir fröhlich und freudig zusprechen, dass Jesus dir deine Falschheit und deine Überheblichkeit vergibt. Auch wenn du schon mal Jesus verleugnet hast, auch wenn du es wieder tust, kannst du mit einem reuevollen Herzen vor ihn kommen und er wird dir vergeben. Denn die Bibel sagt, und wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist, Gott ist treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden und, reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden bekennen. Jesus hat dir ein neues Herz geschenkt, auch dafür, dass du ihm immer treuer wirst. Auch in deiner Sprache, in den Worten, die du benutzt. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann möchte ich dich fragen, hast auch du heute erkannt, dass auch du ein sündiges Herz hast? Ist dir auch klar, dass Gott gerecht ist und jede Sünde bestraft wird? Jesus ist auch für dich am Kreuz gestorben. Er wartet mit ausgestreckten Armen darauf, dass du zu ihm umkehrst und er der Herr deines Lebens wird. Gibt es in deinem Leben irgendjemand anderes, der sein Leben für dich gegeben hat? Ich glaube kaum. Für mich persönlich, mir würde auch fast niemand einfallen, der was für mich machen würde. Aber der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der ist für deine Sünden gestorben, obwohl du dich vielleicht noch überhaupt nicht für ihn interessierst. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann will ich dich ermutigen, nach dem Gottesdienst mit der Person, die dich vielleicht mitgebracht hat, ins Gespräch zu kommen. Gerne auch mit jemand anderem, gerne auch mit mir. Wir wollen dich kennenlernen und wir wollen mit dir über Jesus ins Gespräch kommen. Ich bete zum Abschluss noch mit uns. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Danke, dass wir das an Ostern in besonderer Weise feiern dürfen, uns in besonderer Weise daran erinnern dürfen. Ich danke dir, dass du einen Weg geschaffen hast, Frieden mit dir zu haben, einen Weg in dein perfektes Himmelreich, wo keine Träne mehr sein wird. Allein du hast uns den Weg geschaffen durch deinen Tod am Kreuz. Danke, dass wir dadurch auch wissen dürfen, dass jede Sünde, die wir begehen, wenn wir lügen, wenn wir falsche Worte benutzen, wenn wir uns über dich erheben und jede andere Sünde, dass wir sie dir bringen dürfen, dass wir umkehren dürfen von unserem Wegen und bei dir Vergebung finden. Bitte ermutige uns dadurch, aber überführe uns auch immer wieder da, wo wir falsche Wege gehen und nicht auf dich hören, damit wir wieder zurück in deine Arme laufen. Amen.